Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Willkommen zu eurem liebsten Podcast mit dem Namen Voll verpixelt. Also es ist der liebste eurer Podcast, der den Namen Voll verpixelt trägt. Ich muss jetzt nicht zwangsläufig euer Lieb. Bei mir gegenüber sitzt der fantastische Johannes Repp.
Und mir gegenüber sitzt der ebenso fantastische, aber heute etwas verpeilte Felix T. Vogel.
Ja, denn wir haben heute natürlich eine Menge Themen parat. Von VR über Cryptocurrencies, NFTs, ne? Also
ganz viele NFTs.
Wir haben einen riesigen NFT-Block. Da freue ich mich schon drauf, ne? Das ist ja gerade das heiße Thema in der Gaming-Szene, wenn man so will. Aufregerthema auch, vielerorts. Auch bei uns heute, glaube ich, ein bisschen.
Ja, sehr kontrovers auf jeden Fall.
Erstmal, Johannes, was hast du denn so gezockt in letzter Zeit?
Ich habe zwei Spiele in letzter Zeit gezockt. Allerdings leider nicht so ausladend, wie ich es gerne gewollt hätte, denn Prüfungsphase, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich habe einmal Mortau gespielt. Da gab es nämlich im Dezember ein Update, das heißt Eastern Front, wo sie quasi die ganzen arabischen Kulturen, die sie im Mittelalter sogar ein bisschen aufgegriffen haben, mit Rüstung, Waffen, und es gibt eine neue Map und alles, das habe ich mir mal angeguckt, ist ganz witzig. Und ich habe Sunstrike gespielt, Sunstrike 4, um genau zu sein, weil ich mal wieder Bock auf ein bisschen Strategie hatte. Und ich musste feststellen, ich habe nicht die Story gespielt, sondern den Skirmish-Modus, also Scharmützel, Gefecht, was auch immer, wie du das halt nennen willst, so Gelegenheitsspiele, die nicht zur Story gehören. Und ich habe festgestellt, ich bin dafür zu blöd. Also, lass mich ein bisschen ausführen. Ich spiele ja gerne Strategiespiele, unter anderem sowas wie Age of Empires oder Civilization. Und die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sich sehr lange ziehen, man hat eine große
Aufbau. Age of Empires? Nein.
Also
da geht's Schlag auf Schlag, da dauert eine Runde nicht länger als 15 Minuten.
Ja, kommt drauf an, wie du spielst. Ja,
wenn man richtig spielt, natürlich, Johannes.
Also, ich bin da teilweise anderthalb, drei Stunden mit einer Runde beschäftigt, weil ich ja ganz langsam aufbaue, schön gemächlich.
Ja, wenn ein Gegner keine Build-Order hat, dann dauert es auch länger so.
Ja, natürlich. Aber das Witzige bei der ganzen Geschichte war halt, bei Sunstrike, der Skirmish-Modus, der ist halt viel zu schnell. Du kriegst eine festgesetzte Anzahl an Einheiten, damit wirst du aufs Schlachtfeld geworfen, dann hast du ein paar Punkte, die du einnehmen kannst, wo du die Einheiten nachbestellen kannst, aber es ist halt richtig, richtig fast-paced. Und das bin ich halt überhaupt nicht gewöhnt, weil alles Mögliche, was ich bisher als Strategie gespielt habe, hat sich halt immer so ein bisschen gezogen. Selbst
da hat man Zeit zum Nachdenken.
Ja, aber selbst so sowas wie World in Conflict, wo du ja im Prinzip auch, hier hast du deine Einheiten, mach mal, da bist du trotzdem anderthalb Stunden in dem Match beschäftigt, weil einfach so viel passiert, weil die Karten einfach größer sind und alles. Und das ist halt bei Sunstrike überhaupt nicht so. Es ist halt wirklich nur so, das sind die drei Punkte, sobald du alle erobert hast, hast du das Match gewonnen, 10, 15, 20 Minuten, danach ist das Match durch und wirklich bam, 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 die ganze Zeit, du hast wirklich kaum Möglichkeiten, dich irgendwo einzugraben, zu verschanzen und hast du nicht gesehen. Es ist wirklich Blitzkrieg, the game. Und das hat mich sehr überrascht. Aber es war trotzdem schön.
Heftig. Ja, heftig. Das ist, man bei Strategie geht's für mich auch oft so ein bisschen ums Aufbauen, um dieses entspannte, ruhige, und manche Spiele bieten das nicht.
Das heißt aber nicht, dass sie schlecht sind. Also ich mag's trotzdem. Nee,
überhaupt nicht. Manchmal ist das geil.
Es war halt einfach nur ungewohnt. Die ersten zwei Matches habe ich halt verloren, weil ich halt wirklich so gedacht habe, okay, gut, jetzt nehme ich den Punkt ein, jetzt verschanze ich mich erstmal an dem Punkt, damit er mir nicht weggenommen wird. Aber währenddessen ist der Gegner halt über die Map geflogen und hat alles Mögliche eingesammelt, hatte dann halt auch die Punkte, die du einnimmst, generieren dir Siegespunkte, mit denen du halt wieder Einheiten dir kaufen kannst. Und er hat mich dann halt irgendwann einfach überrannt, weil er viel mehr Einheiten hatte. Ich musste wirklich mein komplettes Denken umstellen, dass ich wirklich bam, bam, bam auf die Fresse, nächster Punkt, nächster Punkt, nächster Punkt.
Gell, weil Strategiespiele haben oft das Image, so die sind langsam, die sind nur was für Denker, die so ein bisschen langweilig, whatever, aber die können wesentlich anspruchsvoller sein und wesentlich intensiver, als man denkt.
Es ist sehr taktisch, es hat ungefähr den Anspruch von einem Rainbow Six Match oder halt wirklich die ganze Zeit denken, Entscheidung und auf Zack und rein und drauf und nicht irgendwo rumgammeln, weil dann bist du sofort tot. Ja. Ist super. Aber wunderbar. Was hast du denn gespielt, Felix?
Ja, Project Zomboid.
Ne? Was?
Wir hatten Prüfungsphase, wir hatten eine Menge zu tun, zu lernen und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, meine Zeit, meine Gaming-Zeit, die investiere ich in unseren Community-Server, ne? Weil da auch ein paar mehr Leute jetzt so drauf fahren. Und da habe ich gedacht, ah, da muss ich unsere Basis so ein bisschen aufräumen, habe sie mit irgendwie Essen und Munition und so weiter versorgt. Es hat auch einfach Spaß gemacht, da auf Versorgungstouren zu gehen und Sachen zu suchen. Und ja, also da habe ich meine Zeit rein investiert. Deswegen bin ich diesmal der jetzt ein paar Wochen hintereinander so ein bisschen immer dasselbe erzählt. Deswegen werde ich es jetzt auch nicht so lange ausführen. Aber Project Zomboid nach wie vor macht sehr viel Spaß.
Das wird bei mir demnächst, kleiner Teaser, dann auch der Fall sein. Sobald die Prüfungsphase rum ist, das wäre dann Mitte Februar, habe ich mir vorgenommen, ich habe jetzt die Grafikkarte, ich will endlich den Singleplayer von Red Dead 2 spielen.
Ja, ich freue mich auf deine Einschätzung.
Es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich werde es wahrscheinlich lieben. Ich liebe das Spiel ja sowieso schon. Durch den Online-Modus, die Stundenanzahl ist auch schon dreistellig. Ich weiß aber nicht, wie viele Stunden ich letztendlich schon rein versenkt habe. Ich hab Bock.
Ich komme übrigens immer noch nicht drauf klar, dass ich das in der letzten Woche fast Kerbal Space Program 2 auf meiner Liste vergessen hätte.
Was?
Naja, für Spiele, auf die ich mich freue, ne? In diesem Jahr. Übrigens, hört da gerne rein, ne? Das ist wirklich
also der alle Überblick. Folgen.
Ja, aber vor allen Dingen die letzte Episode, weil da geben wir einen echten guten Überblick, glaube ich, einfach über die Spiele, auf die wir uns freuen in diesem Jahr.
Nicht nur auf die wir uns freuen, sondern auch Sachen, die wir im Auge behalten wollen, halt alles Mögliche, was relevant sein könnte für das Spieljahr 2022.
Yes.
Natürlich nicht alles, dann wäre der Podcast 10 Stunden lang. Und alles kann man auch nicht wissen, teilweise sind Sachen noch gar nicht angekündigt, es stehen keine Release-Daten fest oder es gibt nur Teaser und sowas, also es wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr.
Auf jeden Fall Battlefield 2042 wird natürlich im Verlaufe des Jahres ein ganz tolles Spiel. Der Season Pass, also die Season oder whatever, die wurde jetzt verschoben auf Sommer, aber alle Leute, die diesen Season Pass quasi in der Gold Edition oder so schon mit drin hatten beim Kauf, die bekommen als Entschädigung ein paar Skins, eine Ingame, also eine Nahkampfwaffe Ingame und so Bildchen, die sie sich... Es ist ein bisschen lächerlich, muss ich sagen.
Ja, also eine Nahkampfwaffe Outgame hätte ich lieber genommen.
Ja, halt was zum Anfassen so, aber halt das ist so billig so. Hier habt ihr ein paar Skins, freut euch.
Aber das war doch bei Fallout 76 auch so, wo du dann quasi als Entschädigung eine Währung, eine virtuelle Währung gekriegt hast, für die du umgerechnet ein paar Blumen und eine Tür kaufen konntest. Das war halt auch total lächerlich.
Ja, es ist lächerlich. Es ist, naja, gut.
Aber gut, Ausblick auf das Spieljahr 2022, was wir letzte Folge nicht besprochen haben, aber was auch sehr relevant sein wird, ein Hardware-Release, auf den wir letzte Folge nicht eingegangen sind.
Und zwar nicht das Steam Deck, sondern
die PlayStation VR 2.
Und PlayStation, muss man sagen, Props, ja, das Naming, das haben die einfach drauf.
Ja,
es ist halt PlayStation VR 2. Ja, okay, ich weiß genau, wie es einzuordnen ist zeitlich. Ich weiß genau, was die vorherige Konsole war. Ich weiß auch, wie die nächste heißen wird. Das ergibt einfach Sinn. Microsoft, bitte. Ich verliere komplett den Überblick über die Microsoft-Konsolen so mittlerweile.
Ja, es ist halt wirklich Xbox 360. Dann die Xbox One, dann die Xbox Series X und Series S, richtig?
Ja, und wo ist dann die XS nochmal einzuordnen? Und was ist mit der Xbox One Series X? Also wie heißen die nochmal? Warte mal kurz. Wie ging es nochmal? Tja, keiner hat eine Ahnung.
Ja, nein, so schlimm. Und PlayStation ist einfach 1, 2, 3, 4, lernen zählen.
Und so schlimm ist es jetzt auch nicht. Man kommt schon auch bei Xbox dahinter und das dahinterher so halbwegs. Und das sind auch tolle Konsolen, wirklich. Microsoft hat sich da jetzt nicht lumpen lassen in der aktuellen Generation. Aber man weiß eben nicht, was die aktuelle Generation ist.
Das ist halt wirklich so. Also das Naming ist halt schwierig. Vor allem, wenn du dann... ich hab's, wo ich bei Spieletipps und Giga noch gearbeitet habe, im Artikel war es dann auch immer so sperrig, dann zu schreiben, das Spiel kommt für die Xbox Series X und Series S und dann und die PS5. Ist halt wirklich, du siehst halt auch den, es ist halt deutlich konsistent, es ist einfach, es ist verständlich.
Aber PlayStation VR 2, was erwartest du?
Erstmal, bevor wir auf die Specs und so zu sprechen kommen, es gab jetzt wohl einen Leak, der bestätigt, dass das Gerät im Herbst 22 jetzt kommen soll. Man hat ja schon gemunkelt, dass es
zum Weihnachtsgeschäft dann quasi
irgendwann zum Weihnachtsgeschäft fertig sein wird und das wurde jetzt durch einen Leak mehr oder minder bestätigt. Was ich von der PlayStation VR 2 erwarte, ist, dass sie besser als die erste ist.
Das ist alles?
Ja, also im Prinzip ist es das ja immer, wenn die nächste Generation von Hardware rauskommt. Bei der PlayStation VR ist es halt jetzt so, oder bei der VR 2, ich verspreche mir zum Beispiel viel davon, dass das Tracking jetzt über die von den Controllern jetzt über das Headset laufen soll. Dass ja.
Du brauchst auch keine Kamera mehr
genau,
fürs Headset.
Also genau, du brauchst keine Kamera mehr, die irgendwo auf dem Fernseher sitzt oder auf deinem Schreibtisch, wo man dann halt jemand zum Beispiel dir durchlaufen und das komplette Tracking versauen kann.
Ja, und was auch einfach blöd ist, weil du halt nochmal extra was brauchst.
So. Ja, genau. Außerdem OLED-Display mit hoher Auflösung. Deutlich besser als die vorherigen Displays, die in der vorherigen Generation verbaut waren. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat man schon gemerkt bei PlayStation VR im Vergleich zum Beispiel zur Vive, dass die Auflösung einfach nicht so geil ist. Du hast richtig die Raster, die Pixel teilweise gesehen.
Wo sie gut waren, war der Tragekomfort. Da verspreche ich mir viel von, dass sie da wirklich wieder nochmal was draufsetzen, dass es nochmal einfach angenehmer zu tragen ist. Mit diesem Halo-Strap war das super und ja, du hast hier gerade die Specs offen, ne?
Ich habe hier gerade die Specs mal aufgemacht. Was ich auf jeden Fall auch noch sehr interessant finde, ist Bildwiederholrate bis hoch zu 120 Hertz, also 120 FPS.
Ja, aber das ist so ein Ding. Das erwarte ich auch. Wenn sowas wie die Quest 2 das kann, dann erwarte ich auch, dass das hochqualitative, also das ist ja mehr oder weniger auch ein High-End Großflächenprodukt. So, ja klar, die Vive Index und so weiter, und das sind alles wirklich hochqualitative Headsets, aber sie sind immer noch Special Interest. Vor allen Dingen, also im PC-VR-Markt. Das hat nicht jeder. Ja. Aber sowas wie eine PlayStation VR 2, oh, ich habe eine PlayStation 5, ich kaufe mir das Headset, bam, fertig. So. Ja. Du brauchst kein weiteres Setup. Und da erwarte ich da wirklich nochmal, dass das nochmal mehr Qualität einfach in den Consumer-Markt bringt. Also einfach in eine breitere Fläche.
Ich glaube, die Vive geht auch mehr und mehr krachen, wenn da jetzt nicht irgendwie nochmal was passiert. Weil da ist halt ein Argument, was gegen den Kauf spricht, einfach, dass du in deiner kompletten Wohnung Sensoren verteilen musst.
Ja, nach wie vor kein Inside-Out-Tracking ist da wirklich ein Totschlagargument für viele. So, das ist einfach unkomfortabel, sag ich mal, im Vergleich. Ja. Und letztendlich, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, sich die Lighthouse-Boxen irgendwo hinzupacken. Aber wenn du halt die Option hast, sowas wie die Quest 2 zu nehmen, wo du es einfach aufsetzt mit einem USB-Kabel oder per WLAN, mit gutem WLAN, mit deinem PC verbindest und hast quasi ein ähnliches gutes Erlebnis für weniger Geld und dann noch ein bisschen angenehmer im Setup, dann sehe ich da halt wirklich die Chancen schlecht. Aber das ist halt das Ding hier. Hier kann PlayStation wirklich mit hoher Qualität, mit starker Hardware durch die PlayStation 5 punkten.
Ja, und definitiv auch gut in den Casual-Markt weiter vorstoßen.
Exakt.
Muss halt dann auch das Angebot stimmen. Also vielleicht auch ein paar Exklusivtitel, auch wenn ich kein Freund von Exklusivtiteln per se bin. Aber rein wirtschaftlich gesehen brauchen die das einfach, um Leute von ihrer Plattform zu überzeugen, damit die halt nicht ablaufen zu anderen.
Und da kommt ja mit Horizon...
Ja.
Wie heißt das nochmal?
Auf jeden Fall,
das Horizon-Franchise bekommt einen VR-Ableger.
Ich guck das mal nebenbei. Warte hier. Horizon Call of the Mountain.
So, und das wird halt... Da bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe sehr, dass das irgendwann auch nochmal für PC rauskommt.
Ja, definitiv. Ich stelle mir das auch einfach mega cool vor, in dieser Natur einfach mit VR unterwegs zu sein.
Ja, das ist einfach sowas. Sowas sind einfach schöne Erlebnisse, wo man dann einfach nochmal die Videospielwelt ganz anders wahrnimmt. Ja, kann das eben, und wenn da wirklich so, und dann siehst du diese riesigen Maschinenwesen, die man ja aus Horizon kennt, diese giraffenmäßigen Riesenteile, und ja, okay,
Robodinos.
Schön.
Robodinos.
Die Robodinos, genau. Ja, klar sieht das cool aus auf einem guten Fernseher, 4K, whatever, aber in VR, da sieht man einfach die Größenverhältnisse nochmal das ganz ist anders.
Einfach deutlich immersiver.
So.
Immer.
Exakt.
Ich kann mich noch dran erinnern, wo wir bei meinem Mitbewohner PlayStation VR gespielt haben. Irgendwas mit Playroom, glaube ich, wo du diese ganzen Minispiele hast. Ich weiß gerade nicht, wie das Spiel heißt. Hm. Da war ein Spiel dabei, da hat der das VR-Headset aufgehabt hat, war quasi so ein riesiges Seemonster. Und der musste quasi ohne Controller nur mit den Bewegungen seines Kopfes so kleine Viechers kaputt hauen, die dann halt von den anderen mit Controller gesteuert wurden. Und da war es schon ziemlich cool. Da hast du wirklich erstmal gemerkt, wie immersiv einfach die Größenverhältnisse dann sind, wenn du eine VR aufhast. Weil auf dem Bildschirm hast du halt so ein riesiges Seemonster gesehen, kleine Männchen, die irgendwie so ein Jump'n'Run-Level durchmachen. Und dann, wenn du zum ersten Mal die Brille aufgekriegt hast, du hast dich halt auch riesig gefühlt.
Ja.
Einfach weil du halt so auf, du hast auf alle herabgeblickt und konntest sie zerstören. Es war wirklich wunderbar.
Du kannst dich riesig fühlen, du kannst dich klein fühlen, du kannst dich normal groß fühlen und einfach andere Dinge in ihrer Größe wahrnehmen. Ja, ja. Du siehst ja einfach die Sachen dreidimensional. Das ist einfach, das kriegt man erst mit, wenn man das erlebt hat so. Das ist einfach eine neue Dimension zum Gaming hinzufügt. Was auch eine neue Dimension zum Gaming hinzufügen möchte,
ja, ich wollte schon sagen.
Das sind NFTs. Also Johannes, mit welchem Thema fangen wir an?
Mit deinem Ubisoft Quartz. Ubisoft Quartz sind wir schon ein paar Mal drauf eingegangen, ist eine gute Überleitung.
Ubisoft möchte den Spielern ja mit NFT-Technologie, sie nennen es Quartz, mehr Wert geben, ja, das Spielerlebnis verbessern, die wirklich einfach für die Spieler was machen,
neu, cool und hip ist,
was richtig, also was auch einfach, was vorher nicht ging ohne die Technologie. Und jetzt gab es ein Interview mit, ich habe es mir aufgeschrieben, Nicolas Poirot, das ist der Vice President bei Ubisoft Strategic Innovations Lab, und Didier Genevoy, ich hoffe, ich habe das so halbwegs richtig ausgesprochen, das ist der Ubisofts Blockchain Technical Director. Also sie haben da schon eine eigene Sektion für Blockchain-Technologie, was irgendwie interessant ist. Und letztendlich die Aussage oder eine von den Aussagen in dem Interview, natürlich alles unten verlinkt, war quasi, ja, wir Gamer verstehen nur noch nicht, was das für einen Wert für uns bringt. Also eine der Fragen war quasi, ja, was verstehen denn wir Gamer noch nicht? Was bringt es denn, die NFT-Technologie jetzt zum Beispiel für Items, dass Items man als NFTs, als Non-Fungible Token abspeichern kann und dann auf einem Marketplace traden kann? Und ich zitiere jetzt auf Englisch, ich nehme an, das verstehen die meisten jetzt schon, wenn ich das einfach so vorlese. Das sagt Nicolas Poir. I think gamers don't get what a digital secondary market can bring to them. Den ersten Satz kann man ja schon mal auseinandernehmen. Also Spieler verstehen nicht, was ein digitaler Zweitmarkt ihnen bringen könnte.
Dann sag es uns, wenn wir es nicht verstehen.
Ne, das Ding ist ja, das gibt's ja schon. Es gibt den Steam Marketplace, es gibt, also wo CSGO-Skins schon seit Jahren verkauft werden, es gibt so viele unterschiedliche Zweitmärkte, sogar Star Citizen hat einen Black Market, man sagt Grey Market, ja, wo die Schiffe einfach nochmal gehandelt werden und so weiter, also genau all das gibt es ja schon, aber die Spiele verstehen es nicht.
Aber das bringt mir als Gamer ja nichts, das ist ein Spekulationsobjekt, würdest du Gaming-Aktien kaufen? Wenn ich jetzt Aktien von Ubisoft kaufe, hat das für mich denselben Stellenwert, wie wenn ich CSGO-Skins kaufe. Das bringt mir als Gamer nichts, das bringt vielleicht meiner Brieftasche was oder macht sie leer. Aber
nein, also ich kann schon verstehen, dass man digitale Items sich gegenseitig hin und her tradet. Aber das geht ja auch schon ohne NFTs, weil das ist ja der Punkt. Ubisoft kann das ja machen und diese Systeme gibt es ja schon, nur die Technologie ist da komplett fehl am Platz, weil es die nicht braucht. Weil letztendlich ist es so, dass wenn der Server vom Spiel abgeschalten wird, sind die Items eh sinnlos. Also kann der Marketplace, der muss nicht über die NFTs laufen, der kann auch einfach auf dem Spieleserver quasi laufen. Also das kann Ubisoft ein ganz normales, wie seit Jahren verwendet wird, einfach ein normales Backend für so einen Store verwenden. Naja, ich lese mal weiter. Also wir wissen nicht, was uns dieser Zweitmarkt überhaupt bringen kann.
Ja.
For now, because of the current situation and context of NFTs, gamers really believe it's first destroying the planet and second just a tool for speculation. Also er sagt quasi das, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Also das Plus, es zerstört die Umwelt. But what we are seeing first is the end game. The end game is about giving the players the opportunity to resell their items once they are finished with them or they are finished playing the game itself. Also wenn wir fertig sind mit dem Spiel, dann können wir unsere ganzen Items, die wir im Spiel verkauft haben, im Spiel quasi acquired haben oder so, die können wir dann verkaufen. Also wir können Wert daraus schlagen, dass wir das Spiel gespielt haben.
Da, also quasi jetzt rechtfertigen sie damit dadurch, dass du kein Resell-Value mehr hast, weil du nur noch Software-Lizenzen kaufst, anstatt dir wirklich CD-ROMs zu holen. Und die CD-ROMs kannst du halt nicht Früher, wenn du ein Spiel gespielt hast, wo du keinen Bock mehr drauf hattest, konntest du die CD-ROM einfach auf dem Flohmarkt verschachern.
Aber das geht nicht um das Spiel. Das Spiel kannst du nicht verkaufen.
Und das geht jetzt nicht mehr mit den Spielen, weil die sind alles digital. Also verkaufe ich die digitalen Items, die ich im Spiel gekriegt. Was?
Ja, also ich meine, ist ja schon ein valider Punkt, muss man schon mal sagen. So, du spielst dir irgendwas, dann spielst du das Spiel nicht mehr, brauchst deinen Helm im Spiel nicht mehr, verkaufst den weiter.
Ja, aber nee, also zeig mir den Gamer, der das macht.
So. Das ist halt wieder die Sache. Das Spieler dann
wirklich? Du kommst dann 2 Jahre später ins Spiel und keulst dir drauf ein, dass du so einen geilen Helm hast und setzt den halt wieder auf. Das ist doch bei allen möglichen anderen Spielen auch so. Wenn ich jetzt Mordhau ein Jahr lang nicht spiele und dann wieder reingehe, dann gehe ich da rein und denke mir, ach, ja, das ist der und der und den habe ich mir so und so erstellt und der hat einen coolen Helm und einen coolen Umhang und ein cooles Schwert und dann spiele ich wieder mit dem. Aber ich verkaufe das doch nicht.
Und das ist halt der Punkt. Ich verstehe, was die Intention ist, aber die Intention richtet sich eindeutig nicht an die Spieler. Es geht hier nicht mehr darum, ein cooles Spiel zu machen, das ein cooles Spielerlebnis bietet, sondern es geht hier darum, Leute offenbar anzulocken oder anzusprechen oder so unsere Primatenhörner so zu triggern, dass wir, oh Geld, wir können Geld verdienen. Ist egal, dass das Spiel scheiße ist. Ich krieg hier Items, ich krieg hier Wert, das kann ich verkaufen hinterher, das lohnt sich, das Spiel zu spielen. Aber das Spiel, das ist meine Sorge, kommt dabei halt ins Hintertreffen. Das ist der eigentliche ja. Kern, worum es gehen sollte. Und er sagt ja auch nochmal, so it's really for them. It's really beneficial, but they don't get it for now. Wir verstehen es noch nicht.
Das ist halt auch wieder so, ich glaube, das ist genau so ein Ding wie bei Companion-Apps damals. Dass da ein Trend aufkeimt, der wird dann erkannt als mögliches Mittel, weiter Geld verdienen zu können. Dann wird versucht, ein Produkt zu schaffen und danach, wenn man das Produkt dann schon hat, dann versucht man die Nachfrage zu schaffen. Und das ist, ich weiß nicht, wie man das immer und immer wieder probieren kann, aber normalerweise ist es ja so, du hast eine Nachfrage und dann versuchst du diese Nachfrage zu stillen. Jetzt gibt's aber immer wieder das Problem, dass Leute versuchen halt, Warum macht man sowas?
Ne, die Unternehmen sehen ein Potenzial, wie auch bei Lootboxen das der Fall war. Hier Geld, die verdienen ja das Geld durch die Transaktion. Dadurch, dass Transaktionen stattfinden, dadurch, dass NFTs gekauft werden, dann vermutlich auch in-game. Also, da kriegen sie Geld.
Das ist der Punkt. Ja, ich verstehe das wirtschaftliche Ziel dahinter. Aber
das ist alles. Mehr steckt da nicht dahinter.
Ja, natürlich, aber dadurch geht mehr die Seele des Gamings verloren.
Ja.
Ich knüpfe mal direkt da dran an. Ich habe auch noch zwei.
Warte, darf ich noch, einen wichtigen Faktor zu geben, weil ein Argument war ja auch immer, dass man dann die Sachen auch, die NFTs zwischen den Spielen übertragen kann, aber es wurde auch deutlich, dass jedes Studio von Ubisoft selbst entscheiden kann, ob sie das implementieren und wie sie das implementieren. Was bedeutet, da ist kein großes Konzept dahinter, was so sagt, ey, du kannst dann alles in jedem Spiel verwenden hier, was von Ubisoft, das wird ein Ökosystem. Nee, es ist trotzdem von Spiel zu Spiel individuell die Implementierung. Also ist das wieder so ein, ja, okay, dann kann es halt wirklich sein, dass das in dem einen Tom Clancy-Spiel funktioniert, dann im nächsten Jahr wird es von einem anderen Studio mit einer komplett anderen Implementierung versehen und dann ist es doch wieder nicht übertragbar. Und dann sitzt man halt doch auf wertlosen Gegenständen fest, für die man vielleicht sogar Ingame-Geld bezahlt hat.
Aber dann solchen Problemen beizukommen, wo dann, da kommen Fans, die stellen dann valide Fragen, die versuchen, Probleme wie dieses eben zu klären. Und dem dann zu begegnen mit, ja, ihr checkt das nicht, ist genau auf dem gleichen Level wie damals mit der Diablo Resurrection Geschichte mit Don't you guys have phones? Das ist genau auf demselben Level.
Hey, wir haben hier ein Mobile Game für euch. Also, ihr habt doch Telefone,
oder? Wir haben euch die ganze Zeit glauben lassen, das ist das nächste richtige Diablo. Warum seid ihr nicht hyped auf ein Mobile Game?
Ja. Ah, aber das ist so schlimm. Wir müssen ja nicht mitmachen. Ich werde es mir auch angucken, wirklich. Ich bin ja auch oft, die Technologie NFTs, ne, nur noch mal, um das zu sagen, da sind wir ja nicht generell dagegen. Das ist eine coole Technologie, von meiner Warte aus zumindest. Ich weiß ja nicht, wie du drin, aber wie sie halt aktuell angewendet wird, das schädigt halt auf Dauer das Image einer eigentlichen Zukunftstechnologie. Und das ist das Problem, was ich sehe. Ja, aber ich guck mir die Implementation von Quartz natürlich an. Also wenn ich mal wieder ein Ubisoft-Spiel, wenn ich es mal wieder einspiele, wenn es rauskommt und das tatsächlich gut ist, nicht nur ein halbfertiges Spiel voller Bugs, voller Microtransactions, ja, vielleicht kann man sich das ja dann auch mal geben und ob dann Quartz implementiert ist oder nicht, ist mir dann auch erstmal egal, dann gucke ich und genieße es. Ne? Also ich meine, man kann da ja auch kritisch gegenüberstehen und trotzdem erstmal gucken, wie es sich entwickelt. So.
Ja, ich knüpfe mal direkt an
genau,
mit dem nächsten NFT-Aufreger. Atari ist hier bestimmt ein Begriff.
Ja.
Und der Atari 2600 vielleicht auch.
Ja.
Das ist eine Konsole von Atari.
Schöne alte.
Eine schön alte, genau. Die ist nämlich vor 50 Jahren erschienen. Und
jetzt warte mal, ich rieche ein Jubiläums-NFT.
Ein Jubiläums-NFT. Du hast genau richtig gerochen. Auf deine Nase ist Verlass, Felix. Denn man hat sich zum 50-jährigen Jubiläum gedacht, wir machen NFT-Lootboxen. Das Ganze...
Alles miteinander vereint. Was
ja, so, ist halt Gott. Wirklich so. Das Ganze lief unter GFT. Quasi GFT mit Gift. Boah, voll krass.
Gift, du hast Fungible Token.
Ja, die haben quasi gedacht, boah, NFT und Gift. Wir versuchen jetzt da irgendein Marketing-Kofferwort draus zu machen. So ist das wahrscheinlich entstanden.
Ja,
meine Vermutung.
Sehr wenig Sinn, aber es ist in Ordnung.
Oh, das muss nicht Sinn ergeben. Ja. Die ganze Aktion ist total bescheuert. Denn man hat sich gedacht, okay, 50-jähriges Jubiläum, was kriegt man zum Geburtstag? Geschenke. Und jetzt wieder Standard-Marketing-Ding. Wir feiern Geburtstag, ihr kriegt die Geschenke. So, das Ganze lief so, man konnte sich über die Webseite von der Aktion GFTs kaufen. Da gab es ganze 10.000 Stück. Man hat aber nicht direkt jetzt ein Item gekauft, von dem man wusste, was es ist, sondern man hat quasi eine Lootbox gekauft, eine Geschenkbox, eine virtuelle. Und alle Geschenkboxen sind dann zu einem festgesetzten Datum aufgegangen oder gehen zu einem festgesetzten Datum auf. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon überschritten ist. Und dann hast du halt die Chance, dass da... Also da ist immer Loot drin. Irgendein virtuelles Item, entweder halt Epic oder Rare oder halt normal, so Common Zeug, ne? Und das ist quasi dann so Glücksspiel, Spekulation, da, ob du jetzt ein wertvolles NFT-Gedöns bekommst oder nicht. Und da gab es ganze 10.000 Stück. Die haben sich verkauft zu einem Preis von im Schnitt 230 Euro und sie sind schon ausverkauft.
Nun, großes Geschäft.
Die Aktion geht noch weiter. Leute, die, nachdem das Pack-Opening dann stattgefunden hat, 4 NFTs besitzen, dürfen ein fünftes kaufen. Keine Ahnung, also so nach dem Motto, kauf möglichst viel, damit du noch mehr bekommst.
Ja, das
ist, ja. Und das Ganze ist dann irgendwie gekoppelt an einen Gaming-Wettbewerb, der dann, ich weiß nicht, ob der auch nochmal mit Preisen dotiert ist.
Warte mal kurz. Ist gerade mal in unserem Gaming-Podcast das Wort Gaming gefallen? Also geht's ja, endlich mal? Weil ja, wir reden so viel inzwischen über andere Sachen, dass ich das Gefühl habe, Gaming findet einfach im Gaming nicht mehr statt. So.
Ja, es ist halt wirklich so, alles was so drumherum passiert. Aber es ist halt wirklich so, erstmal, du kaufst die Katze im Sack für einen horrenden Preis, für ein virtuelles Objekt, wo du nicht weißt, ob es dann wirklich viel wert ist oder wenig, wo du dann irgendwann später noch ein Vorkaufsrecht auf weitere NFTs hast, was dann auch wieder in irgendeinen Gaming-Wettbewerb mit Highscore-Listen gekoppelt ist. Und das Ganze soll zur Feier einer Konsole sein, die vor 50 Jahren erschienen ist. Wollt ihr mich verarschen? Diese ganze Aktion, wirklich, ich kann dir mal hier die Roadmap zeigen. Die haben sie mit so einem Pong-Level versucht, Pac-Man-Level versucht darzustellen. Erstmal ist diese Roadmap komplett chaotisch, weil du halt dich von links nach rechts, nach oben, nach unten lesen musst.
Also wir verlinken den Artikel, ne? Also
ja, wir verlinken den Artikel.
Schaut euch diese Roadmap an, das ist herrlich.
Es wird halt wirklich von Punkt zu Punkt, von Ziel zu Ziel, von Meilenstein zu Meilenstein schlimmer.
Okay, erstmal wollen wir die mal durchgehen?
Wir gehen die mal durch. Also erstmal, es geht los mit der Whitelist. Join the GFT Shop Whitelist. Don't miss out on the 50th anniversary, genau. Also
Commemorative GFT Collection. Genau. Also man muss erstmal gewitelistet werden, um da überhaupt teilnehmen zu können.
Exakt. Dann Level 1, kauf GFTs. So viele wie du möchtest, verschenk sie oder behalt sie.
Ja, schön. Dann, für einen glücklichen Freund kann sie, also für der freut sich sicherlich über diesen NFT.
Ja, vor allem steht dann noch zwischendrin im Artikel, ja, entweder du verschenkst sie oder behältst sie halt einfach, we don't judge. Wo ich mir so denke...
Natürlich, ich kann damit machen, was ich will.
Ja, dann ist der Reveal, wo quasi alle GFTs geöffnet werden und du halt gesagt kriegst, ob du jetzt legendäre oder seltene Items bekommen hast oder was eher verbreitet ist. Hier oben ist auch noch eine Liste mit, wie die Drops für uns sind. Also du hast irgendwie...
Ah, sehr gut, das wollte ich nämlich auch noch fragen.
Nicht mal 1% auf Epic Loot.
Ja, muss ja rare sein, ne, damit's Epic ist. Aber ja, das ist zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeiten angegeben ist. Das ist ja vermutlich auch legal inzwischen. Also das ist ja bei Lootboxen auch so.
Vollkommen richtig. Aber auf der ganzen Webseite fällt nicht ein einziges Mal das Wort Glücksspiel, obwohl es genau das ist. Und das finde ich schon mal schwierig.
Nee, Johannes, das ist doch kein Glücksspiel. Du kaufst einen NFT, der steigt im Wert.
Ja, ja.
Also eventuell, das ist halt Glück auf dem Weg, aber es ist kein Glücksspiel.
Das finde ich auch
erstmal geil. Erstmal per se.
Ja, aber das finde ich halt auch geil. Die haben ja auf der Roadmap so kleine Icons, so kleine Gemälde dazu gemacht, so kleine Artworks. Und unter dem Punkt GFT-Reveal, wo die eröffnet werden, ist einfach so ein DAX, so ein Börsenbalken, der nach unten geht.
Ja, so roter
Pfeil. Ein trauriger Smiley. Ja,
das ist so. Okay, sie geben einem schon die Warnung. Vermutlich habt ihr keinen Spaß.
Und dann Level 2 war dann halt das mit den, die Leute, die 4 oder mehr haben, können halt noch mehr
GFTs kaufen. Ja, vor allem, hier, man kann dann schön beim Reveal sind wir gerade noch, da kann man schön auf dem privaten Discord-Server dann mit anderen, die auch NFTs haben, halt tauschen und handeln.
Ja, ganz bestimmt.
Kann man schon machen. Super. Also finde ich ganz toll. Warte mal, jetzt Level 2.
Ja, Level 2. Wenn du genug gekauft hast, darfst du noch mehr kaufen, so nach dem Motto. Level 3 ist dann Let the games begin. GFT holders will be eligible to compete in the game competitions. Leaderboards will be available in the community Discord and Top-Scorers will gain access to Special Rewards. Sind diese Special Rewards dann auch NFTs? Sind das dann wieder GFTs? Steht überhaupt nicht dabei. Es ist halt einfach nur, kauf GFTs. Ach ja, und wir machen auch einen Gaming-Wettbewerb.
Ja, und da kann man noch mehr spielen. Aber ich finde Level 4, das finde ich ja das Highlight. Ja,
more to come in the Metaverse. Einfach so.
Ja, okay, was? Was ist denn? Also, da hätte ich jetzt gerne erstmal vielleicht so ein Sternchen dran. Was genau versteht ihr denn unter Metaverse hier bei Atari?
An dieser Aktion ist so viel falsch. An dieser Aktion ist so viel.
Du weißt
halt auch nicht, was du für Rewards
einfach. So, Johannes, weißt du, in 10 Jahren, da sitzen wir da und sagen, ja, warum sind wir da nicht mit eingestiegen? Das wäre doch das. Das erinnert sich noch an das Atari-Event. Wir haben uns noch lustig drüber gemacht. Heute Atari hier im Metaverse, wo wir unseren ganzen Tag drin verbringen. Da ist das jetzt, also, wir sind keine financial advisors, ne? Hört nicht auf uns, aber es ist so ein bisschen Metaverse. Klar, ist das ein Teil der Zukunft. Aber das, was gerade damit gemacht wird, das ist nur alles Geldmacherei von unserer Perspektive aus.
Ja.
Leider. Und natürlich, jetzt kommen bestimmt auch Leute, die sagen, nein, da gibt's auch wirklich gute Initiativen und ja, gibt es. Aber wenn hier ein Unternehmen versucht, Geld zu scheffeln, eindeutig.
Auf dem Rücken einer 50 Jahre alten Konsole, die im Prinzip mit der ganzen Thematik nichts zu tun hat.
Dann wirkt das halt einfach komisch.
Ja.
Das wirkt nicht, das ist halt so weit weg von eigentlichem Gaming, dem Kerngedanken von Gaming, wie es geht.
Ich bin darüber gestolpert über einen Artikel auf Spieletipps und die Headline war auch, sinngemäß oder wenn nicht sogar 1:1, Atari kombiniert NFTs mit Lootboxen und ich kotze im Strahl.
Ich mag Videospiele, weil ich gerne Videospiele spiele.
Ja, ja, genau das. Genau das sehe ich genau.
Und warum muss ich durch 3 Levels durch, um an einen Contest zu kommen, wo ich dann wieder NFTs kriege? Ich will spielen, weil was war bei den ganzen, die letzten Jahre, was war da das Ding zu den Anniversaries? Da gab's Mini-Konsolen. Das war nett.
Da gab's
die waren auch nicht super, aber also nicht alle. Ja. Da gab's bessere, da gab's schlechtere, aber die haben Spaß gemacht. Man hat die sich hingestellt, man konnte Retro-Games zocken auf einem kleinen Device nochmal in HD. Und was sollst du? Das ist doch geil so.
Ja, aber das ist auch was Haptisches, was du anfassen kannst. Und gerade das passt ja eigentlich auch zu einer Retro-Konsole. So,
das wäre halt ein Grund gewesen zu feiern.
Ja, aber das ist nicht der erste Rock-Reprier. Ich erinnere an Capcom Arcade Stadium. Das ist genauso ein Rotz. Wo du jedes Spiel einzeln dazu kaufen musst.
Ja, ja. Also, aber ich meine, da geht's immerhin noch um die Spiele.
Ja, trotzdem.
Und ist das finde ich halt so schade.
Nochmal irgendwie versuchen, noch möglichst viel Geld nochmal rauszupressen. Vor allem ist ja auch nirgendwo aufgeführt, was. Es ist halt einfach nur so, ja, in den GFTs sind NFTs. Aber was? Genau, sind das Bilddateien? Sind das irgendwelche Items? Sind das, was ist das? Es ist wirklich,
Es geht nur um die NFTs selber. Es geht ja gar nicht darum, was bieten die einem für einen Wert. Es geht nur darum, dass sie Wert haben, dadurch, dass andere sie wollen und dass man sie handelt. Es geht ja nicht mal darum, was da drin ist.
Ja.
Also, wenn jetzt schon der Reveal war. Was ist denn da drin? Sind da Bilder drin? Sind da In-Game-Items drin? Ist da irgendwie?
Keine Ahnung, ich weiß nicht mal.
Steht auf der Website gar nichts davon.
Nein, ich weiß ja nicht mal, wann der Reveal ist, weil hier auf der Roadmap nur steht, zu einem festgesetzten Datum. Aber nicht welches Datum.
Also war das vielleicht auch noch gar nicht.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja, Johannes, dann connecte doch mal dein Wallet. Da steht doch oben Connect Wallet.
Ja.
Mach das mal. Wir gucken mal. Guck mal, da steht doch, warte mal.
When?
Nee, ich will nicht when, ich will wissen, was da drin ist. Wallet sind NFT, das wissen wir. Das, natürlich. Scrollen wir noch ein bisschen hoch. Ich glaube, da war noch was. What are GFTFs? Okay, ja, das sagt uns gar nichts leider.
Ah, NFTs Design for Gifting, wow.
Are all GFTs the same? Klick mal da drauf. Was steht da?
Ja, da steht halt dann,
dass... No, within each collection there are a variety of GFTs, some more rare than others. Okay.
Wow. Das ist halt so intransparent. Weißt du, wenn ich am Lottostand stehe, da weiß ich genau, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich was gewinnen kann. Hier steht ja nur, es gibt die und die Wahrscheinlichkeiten. Aber du weißt ja nicht mal, was die Preise sind. Du weißt ja nicht mal, was drinne ist, was die Drop-Chancen für wofür ist. Du weißt ja einfach nur, ja, es gibt die und die Drop-Chancen für seltene oder häufige Sachen. Aber was sind die Sachen?
Kannst du nochmal klicken auf How are GFTs designed for gifting? They come in a digitally wrapped box.
Wow.
The first GFT sale will open on February 1st. Okay, also das ist jetzt schon passiert. Die wurden jetzt schon verkauft.
Die sind ausverkauft.
Die sind ausverkauft. Ja, stimmt, hat sie ja schon erzählt. You can keep your GFT for yourself or gift it. Oh ja, okay, du kannst es verschenken.
Aber pass auf. Jetzt steht hier, why should I buy a GFT? Wir haben es noch nicht aufgeklappt. Wir mutmaßen jetzt einfach mal, was als Begründung steht, warum man sowas kaufen sollte.
Okay, das ist gut. Warum sollte man ein GFT kaufen? Weil das ein tolles Sammelobjekt ist, das man einem glücklichen Freund schenken kann. Das haben sie jetzt schon mehrfach gesagt. Mhm. Oder man kann es behalten und man kann es tauschen und handeln. Und es hat ja, das.
Ich glaube, die begründen das so ein bisschen mit Epic Loot und dass du halt dann Zugang zu dem Gaming-Wettbewerb bekommst.
Oh, das mit dem Gaming-Wettbewerb, das wäre okay, auch noch.
Okay, wir klappen es auf. NFT was the Collins Dictionary Word of the Year. Wow, GFTs are most
on-trend. Es ist ein wichtiges Wort.
Es ist ein wichtiges Wort. GFTs are the most on-trend gifts you will buy this year. GFTs.
Ja, guck, es ist das beste Geschenk, was du jemandem machen kannst. Warum? Ja,
GFTs won't be delayed by Amazon.
Okay, die haben keine Lieferzeiten.
They won't be damaged by UPS.
Okay, sie können nicht kaputt gehen, weil sie halt digital sind. Ja.
You don't need to sit in the traffic to buy at the
To buy them at the mall.
To buy them at the mall, ja.
Der Ultimate Gift. Aber was sind sie?
Ja, das ist halt wirklich so. Du kannst es online bestellen. Und weil wir halt nicht irgendwelche Retailer noch zwischengeschaltet haben, kaufst du es halt direkt bei uns. Das sind die Vorteile. Das
ist quasi, also du könntest auch genau, also diese Argumente würden auch alle zutreffen auf eine Word-Datei.
Ja, oder auf eine Website oder auf alles mögliche.
Das ist halt so, wie gesagt, wir haten nicht auf die Technologie, aber was halt damit, es wird ja hier komplett ins Lächerliche gezogen. Die hat ja einen Wert. Damit kannst du ja gute Dinge machen. Das ist halt so.
Das ist einfach nur noch Realsatire.
Das ist Realsatire. Ist echt so. Was kannst du damit machen? Ja, das kann nicht kaputt gehen. Nice. Warum sollte es auch? Ja, und natürlich gibt es Transaction Fees. Wer hätte es gedacht? Muss ja natürlich. Ja, ist natürlich. Ja eine Blockchain-Technologie. Das ist, also die Kosten, natürlich, es ist ja, dass es technologisch bedingt, dass es irgendeine Art von Gebühr gibt, um das halt, um ein NFT von einem Ort zu einem anderen zu bringen, quasi. Oder beziehungsweise um den Besitzer zu überschreiben.
Je tiefer du reingehst, desto schlimmer wird's.
Naja, okay. Aber ich würde wirklich dann nochmal, vielleicht können wir da nochmal ein Follow-up machen, weil mich würde wirklich interessieren, was beinhalten die dann wirklich?
Also nochmal zum Zeitpunkt der Aufnahme, der Sale ist gestern gestartet und alle Sachen sind ausverkauft. Wir haben jetzt den 2. Februar, am 1. Februar war der Sale, wir wissen noch nicht, was in den Dingern drinne ist.
Warte, da steht View on the OpenSea, können wir da mal draufklicken? Weil da sind vielleicht sieht man da auch die Bilder, die drin sind oder so.
Ja gut.
Kannst du mal nach unten scrollen? Guck mal, nee, da sind sie doch alle noch zu. Alle noch verpackt. Guck mal. Oh, das ist aber ein schönes Bild.
6 days left, 9 hours left, a day left. Ich habe unterschiedliche Öffnungszeiten.
Ach, interessant. Ja, und guck mal, da siehst du diesen wunderschönen, also wir sehen gerade ganz viel, immer wieder dasselbe 3D-Bild von einer
roten Box.
Ja. Von einer von einer wunderschönen Geschenkverpackung.
Ja, also definitiv. Es ist.
Was passiert denn, wenn du auf dieses Play-Zeichen da klickst? Ah, dann dreht sich. Das ist ein 3D-animiertes Bild. Also, okay, I'm sold. Ich brauche so ein Ding.
Ja, mega krass.
Wie viel kostet so ein Ding? 0,4 Ether sind das, ne?
Ethereum, ja. Aber...
Also für 0,4 Ether... Also, kannst du mal draufklicken? Ich will mal... Oh, nee, manche sind auch schon teurer.
Ja, ja, weil die... Keine
Ahnung. Also, ja, klick mal drauf. Ich will mal gucken. Da steht doch immer dabei, dann... Nee, auf das drauf. Auf
Buy Now.
Da steht doch dann... Okay, nee, klick mal auf das Bild drauf so direkt, so dass wir auf die unter. Da steht auch dann immer 1000 US-Dollar.
1113 US-Dollar für eine so eine Box.
Ja, also 0,4 Ethereum gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es kann natürlich, vermutlich ist es schon in die Milliarden gegangen, wenn ihr das hier gerade hört.
Hier unten steht, warte mal, das sind die Offers.
Ah, okay.
Also 230 Euro ist nicht mal das Höchste. Es geht noch deutlich höher. 1113 US-Dollar könnten irgendwas zwischen 800, 900 Euro sein.
Ja, auf jeden Fall. Ihr merkt, wir stehen dem immer noch skeptisch gegenüber, weil wir es halt nicht verstehen, ne? Also wir berufen uns hier auf nochmal
den
Vice President von Ubisoft, also von der einen Sektion, von dem Lab von Ubisoft-Dings da, was ich vorhin vorgelesen habe. Wir verstehen es nicht.
Aber wir sind auch nicht die Einzigen, die es nicht verstehen, denn Team 17, die Leute, die Worms gemacht haben, haben einen ziemlichen Shitstorm mit ihrer NFT-Aktion kassiert. Da wollten die quasi Würmer mit irgendwelchen Items, ganz viele verschiedene Bilder auch als NFT verkaufen. Und das hat so einen Backlash gegeben, dass sie es eingestampft haben.
Wow.
Also
die haben dann wenigstens die Eier gehabt und haben gesagt, okay, sorry, war eine blöde Idee.
Und sich nie hingestellt mit, ihr versteht's einfach nicht.
Ich kann's aber ganz ehrlich, so, soll man es den ganzen Unternehmen übel nehmen? Die sind Unternehmen, wir wissen, es sind nur dafür da, um Geld zu machen. Das ist denen ihre einzige Existenzberechtigung, beziehungsweise deswegen sind sie da.
Ja.
Sie sind da, um Geld zu machen. Und wenn die nicht von außen und durch sozialen Druck kontrolliert werden, dann machen die das halt. Dann erfüllen die ihre Aufgabe.
Aber du kannst halt auch Geld verdienen, indem du einfach Passion in geile Projekte steckst, die von den Leuten dann halt gefeiert werden. Bestes Beispiel, Hazelight Studios. A Way Out ist super angekommen, It Takes Two ist noch besser angekommen. Und das sind Projekte, da merkst du wirklich, da steckt Herzblut drinne, da steckt viel Aufwand drinne und die machen das, weil die ein geiles Projekt machen wollten
aber
und
das
weil
sind halt damit keine,
Geld verdienen wollten.
Das sind aber keine Großunternehmen so.
Ja, die gehören zu EA.
Die gehören zu EA?
Ja.
Dann müssen wir sie boykottieren. Nein, natürlich nicht.
Aber das sind halt so Sachen, wo ich mir dann halt so denke, es geht doch auch anders.
Ja,
es geht doch auch anders. Mach einfach ein gutes Projekt und die Leute feiern das. Anstatt irgendwie hintenrum zu versuchen, noch ein paar Cent extra rauszuquetschen. Aber
genau deswegen, das werden sie immer probieren. Unternehmen werden das immer probieren. Und natürlich, Publisher sind nicht per se böse. Publisher geben auch sowas wie Hazelight Studios dann Geld.
Ja.
Damit die geile Sachen machen können. Aber die geben halt auch, die investieren halt auch in andere Unternehmensbereiche, die dann sowas wie Ubisoft Quartz hervorbringen. Oh, weil das halt die Aussichten damit noch mehr Geld zu verdienen halt auch da sind. Das ist ja auch kein einschneidiges Schwert so.
Ja, definitiv, aber trotzdem. Das ist halt, weil da kommen halt manchmal so Sachen hoch, wo du dir echt an die Rübe packst und denkst, wie konnte das durch so viele Instanzen laufen und niemand hat das hinterfragt.
Aber das Gute ist ja, durch unsere tolle Welt des Gamings einfach gibt es so viele geile Studios, so viele geile Indies, dass wir, glaube ich, und da bin ich wirklich der festen Überzeugung, niemals ganz auf dem Trockenen sitzen werden, was geile Games angeht.
Ja.
Einfach weil auch kleine Indie-Studios inzwischen die Tools haben, durch Engines, die sie nicht von vornherein mit hohen Rentensummen bezahlen müssen, sondern sie können einfach anfangen, geile Games zu machen. Und dann gibt's bestimmt auch immer mal ein paar größere Games, die geil sind. Und da gibt es viel Scheiße und es wird in Zukunft noch so viel Scheiße und Lootboxen geben oder sowas. Da muss man einfach als vernünftiger Mensch versuchen zu sagen, ey, kauft das nicht. Aber wenn ihr es macht, ist eure Sache.
Ich glaube tatsächlich, gamingtechnisch stehen wir gerade mitten im Wandel. Wir stehen vor dem Anbruch, oder wir sind schon im Anbruch eines neuen Zeitalters. Einfach das Zeitalter der Indie-Games. Indie-Spiele werden immer, immer größer werden. Einfach weil die jetzt die Möglichkeiten, die Toolsets haben. Und einfach weil das halt die Projekte sind, die dann auch feierbar sind. Wo wenig bis keine Haken teilweise dran sind.
Ja.
Und da musst du halt zum Beispiel nicht die krasseste Mördergrafik und das ist ein Riesenstudio haben, um zum Beispiel...
Obwohl die auch teilweise echt gut aussehen können,
aber natürlich. Stardew Valley ist von einer Person gemacht worden.
Also er hatte natürlich noch ein paar andere Leute, die da mit dran gearbeitet haben, aber ja.
Aber im Prinzip als Anker war eine Person da und das Spiel ist einfach so geil geworden, dass es sich bis heute in den Charts hält, dass es sich bis heute gut verkauft und es ist 2017, hat sogar mehreren AAA-Titeln einfach den Rang abgelaufen.
Ich finde es auch geil, man, also, das ist das, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand hatte gesagt, niemand macht ein Videospiel alleine. Naja, also, es geht schon. Das machen schon Leute.
Toby Fox zum Beispiel, Undertale.
Ja, also man muss ja immer gucken, zählt man die Leute, die die Engine gemacht haben mit oder so. Es gibt aber auch Leute, die machen wirklich von Grund auf ihre Engine selbst. Aber klar, Wissen baut aufeinander auf. Ja. So, also das ist ja okay. Aber nein, darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus. Ja, geile Indie-Games, aber es gibt ja dann auch Studios, die kleiner sind, die größer sind. Es gibt auch größere Studios, die noch cool sind.
Ja, definitiv. Ja. Aber man ab und an sind da halt Fehltritte dabei.
Ich wollte ja nur, dass man jetzt nicht generell die Hoffnung ins Gaming verliert, ne?
Ja, du bist da viel zu positiv.
Also, das höre ich selten. Nein, ich glaube einfach, wir sind wirklich auf einem guten Pfad.
Ja.
Gaming definitiv. Wird ganz toll. Wir sollten uns, weil wir jetzt so viel über NFTs und die Zukunft des Gamings, wo es nicht mehr ums Gaming geht, uns aufgeregt haben, das sind ja nur Ausnahmefälle, gegen die wir natürlich einfach auch vorgehen, indem wir denen nicht unser Geld geben. Das ist das Einzige, was wir machen können. Und das ist auch das Einzige, was wir machen müssen. Wir müssen nicht auf Twitter irgendwelche Shitstorms lostreten gegen Leute, die das gut finden. Wir müssen einfach nur selbst sagen, nee, wir machen halt nicht mit.
Ja, Stimmabgabe mit Brieftasche.
Ja, das ist alles. Und wir können natürlich, wenn uns jemand fragt, können wir sagen, nee, sind wir nicht dafür oder haben keinen Bock drauf oder wir verstehen es nicht.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema.
Ja,
bitte. Wir sind mittlerweile in Zeiten, wo Videospiele teilweise dreistellige Gigabyte-Zahlen auf der Festplatte vermüllen. Und da gab es einen, ich will nicht sagen einen Shitstorm, einen kleinen Aufreger von Ubisoft, denn die haben ein Update zu Assassin's Creed Valhalla rausgebracht, weil es wohl Anzeigefehler mit dem Head-Up-Display gab, also mit dem Overlay. Mhm. Und dieses Update ist halt einfach 3 bis 11 Gigabyte groß, um einen Bug zu fixen.
Okay, der Bug muss tief sitzen.
Ja, na, im Prinzip Anzeige, ich denke mal, die Anzeigen werden sie ausgetauscht haben und einfach neue Texturen reingeladen haben oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich kannte das damals noch. Ich spiele ja War Thunder zum Beispiel schon ziemlich lange. Mhm. Und auf meinem Laptop hatte ich damals kombiniert mit 2 Festplatten, ich glaube, 750 Gigabyte Speicher. Was ja nicht allzu viel ist.
Und auch für einen Laptop? Früher war es schon okay.
Was heißt früher? Gar nicht mal so lange. Den habe ich 2018 oder so gekauft. Ah, okay. Aber im Prinzip, ne, ich habe dann bei so Spielen wie War Thunder dann immer das gehabt, dass dann teilweise 20, 30 Gigabyte Updates kamen und ich mir dann irgendwann gedacht habe, ich muss aufhören, Updates zu machen. Und irgendwann musste der dann auch anfangen, notgedrungen Platz zu schaffen, Spiele runterzuschmeißen und so weiter und so fort. Und da würde ich dich einfach mal fragen, Felix, wie lange behältst du Spiele, die du nicht spielst, auf der Festplatte, bevor du sie deinstallierst?
Ganz kurz, bevor ich die Frage beantworte, ganz kurze lustige Anekdote zu Star Citizen. Natürlich, ich muss mal wieder ein bisschen hier reinbringen. Also ja, mit der Gedanke nicht ganz...
Für die voll verpixelt ja. Star Citizen Community.
Die ist sicherlich riesig. Ja, und zwar war das eine ganze Weile so, dass die nicht die Möglichkeit hatten, nur einzelne Dateien zu patchen, sondern jedes Update hat das ganze Spiel nur quasi neu runtergeladen. Das heißt, du es ging nie, dass du nur ein Gigabyte updatest, sondern du musstest bei jedem Patch einmal das gesamte Update runterladen, was dazu geführt hat, dass wirklich manche Leute nur einmal im Jahr Star Citizen das Neue gespielt haben, weil sie halt einfach die 30, 40 Gigabyte nicht immer runterladen konnten.
Das heißt, du hast im Prinzip jedes Mal das Spiel komplett neu installiert.
Genau. Und wenn du langsames Internet hattest, dann konntest du auch zwar teilweise, da war nicht genug Zeit zwischen den Patches, um das runterzuladen. Habe ich gehört bei manchen Leuten. Ja, und dann kam ganz groß irgendwann der Delta-Patcher, was letztendlich einfach nur eine ganz normale Update-Funktion in den Launcher implementiert hat.
Nice.
Was gut war. Ja, dazu. Ja, wie lange ich Spiele behalte? Ewig. Bis es nicht mehr geht. Bis ich wirklich den Speicherplatz unbedingt brauche. Weil ich spiele so viel Verschiedenes und habe dann immer Bock immer auf das eine oder andere, dann behalte ich die Sachen einfach ganz lange.
Ja, ich sitze dann teilweise in meiner Steam-Bibliothek und denke mir so, was könnte ich zocken? Ich habe Bock auf das, lade mir 6 Spiele runter, spiele davon effektiv dann 1 und die sind dann aber alle auf meiner Festplatte, bis ich mich dann irgendwann das durchringen kann, das andere dann doch nochmal anzuspielen.
Ja, aber ich meine, es gibt ja auch keinen Grund, die zu installieren, solange man den Speicher noch hat.
Ja, also auf meinem neuen PC Easy going.
Ja, aber ab und zu denke ich mir dann schon mal, okay, das sind jetzt 120 GB, deshalb hast du jetzt ein Jahr nicht gespielt, das kann jetzt wirklich mal weg, weil das ist jetzt gerade wirklich einfach nur unnötig. Aber vor allen Dingen, so diese ganzen kleineren Spiele von bis zu 2 GB, das ist so, ach komm, kannst drauf lassen, vielleicht hast du demnächst mal wieder Bock.
Ja, sowas definitiv. Das ist ja das Schöne, dass die alten Spiele noch so wenig Gigabyte
haben. Ja, nicht nur die alten, auch viele neue, die einfach gut optimiert sind.
Ja, entweder das oder sie sind halt einfach klein.
Ja, das gibt's natürlich auch. Das ist halt so die Sache. Ich meine, jedes Mal so viel Dateien runterzuladen, das ist natürlich auch nochmal schlecht für die Umwelt. Ja, muss man einfach sagen. Deswegen, wir schützen die Umwelt, indem wir Spiele nicht löschen einfach.
Ja, definitiv.
Definitiv.
Stattdessen holen wir uns lieber die übelsten Mördermaschinen, die deutlich mehr Watt ziehen als ein normaler, in Anführungsstrichen ein normaler PC.
Ein normaler PC. Ja, gut, okay, wir haben halt ein stromintensives Hobby, was soll man sagen? Aber man muss es ja nicht übertreiben an jeder Ecke. Jedes bisschen zählt, ja, jedes bisschen hilft. Das ist ja bei fast jedem Bereich im Leben so, kleine Änderungen, wenn alle die machen, dann kannst du einen großen Einfluss haben.
Definitiv.
So, man muss ja nicht auf den ganzen Luxus verzichten, aber hier und da so ein bisschen und das kann schon viel bewegen, Leute.
Stopp die Online-Klausuren! Stopp die Online-Vorlesung!
Die Online-Klausuren und Online-Vorlesungen sind super, weil da muss man nicht immer zum Campus und da die ganze Energie auf dem Weg dahin verbraten, wodurch man dann viel isst, was in Plastik eingepackt ist, weil wir hier nämlich noch keinen Unverpacktladen haben.
Ich glaube, das wird noch sehr lange dauern, ehe hier das letzte Bumskaffen Unverpacktladen hat.
Ja, leider. Leider. Ja.
Ja.
Ruhe, Resignation.
Wir haben uns jetzt so wir haben schon den Glauben an die Menschheit und an die Gaming-Welt verloren.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe richtig Bock. Ich habe wirklich auch, als ich gestern wieder Somboid gestreamt habe, ich hatte mega Bock. Wir haben schön Roleplay gemacht und es war herrlich. Mein Charakter ist leider draufgegangen. Ja, das war sehr, sehr traurig. Der hat sehr lange überlebt. 1400 Zombies, glaube ich, gekillt insgesamt.
Das ist ordentlich.
Da war ich sehr stolz drauf, war ich sehr froh. Aber original, ich war gar nicht irgendwie wütend oder traurig oder irgendwas. Ich hab's einfach akzeptiert, bin direkt weiter. Das war gar nicht mal so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, ich bin richtig niedergeschlagen, wenn er stirbt.
Ja gut, das ist halt das Game.
So. Ja, es ist. Ich meine, jedes Mal, wenn du es anmachst, sagt es, this is how you died.
Genau. Also
von daher. Ja, kommen wir doch zu den Empfehlungen, Johannes.
Bitteschön.
Soll ich anfangen?
Ja.
Ich meine, ich wiederhole uns hier nicht gerne. Also ich sorge dafür, dass wir uns hier...
Star Citizen.
Nein, es geht nicht um Star Citizen. Es geht um tatsächlich deine Empfehlung vom letzten Mal. Arcane. Du hast letztes Mal eine Serie empfohlen, die League of Legends Serie, wo ich natürlich erstmal skeptisch war, als du die empfohlen hast. Wo ich gedacht habe, League of Legends...
Ist nicht deins.
Ist nicht meins unbedingt. Ja. Ich hab einmal, hat man mich gesehen, wie ich einen Pentakill mache in League of Legends. Aber das war nur gefaked. Da hat jemand anderes das Gameplay-Material aufgenommen und ich wurde nur drüber gelegt. Ah. Was mich aussehen lassen hat, als ob ich ein Mega-Pro wäre. Obwohl das gar nicht der Fall ist. Johannes, muss ich dir gestehen an der Stelle. Ist alles fake.
Habe ich gern für dich gemacht.
Also wenn ihr den Clip irgendwo mal findet, ist fake. Das hast du für mich gemacht. Ah, nee, es war jemand anders. Ja, so viel kann man sagen, Johannes. Ja, du kannst dich einfach lieben. Ja, Arcane. Wirklich, ich hab die Serie komplett durchgesuchtet. Und die hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Deswegen möchte ich unbedingt nochmal sagen, schaut euch die wirklich an. Das ist letztendlich auf Netflix. Von der Musik, von der Machart her, von den emotionalen Vielschichtigkeiten, die da dargestellt werden, von der Action, die wirklich toll visuell umgesetzt ist. Also wirklich, Es ist, ich krieg Gänsehaut, wenn ich jetzt nur dran denke, weil die einfach in so viele Sparten reingeht. Und lasst euch nicht, also wenn ihr wie ich seid, dann seid ihr am Anfang in der ersten Folge erstmal skeptisch und genervt, dass es sich um Kinder dreht. Sorry, das ist so meine, ich sehe eine Menge Kinder, die da irgendwelchen Quatsch machen und ich war direkt so, Aber ich bin dran geblieben und lasst euch sagen, das geht nicht die ganze Zeit um Kinder. Das ist ganz, ganz schnell, geht die in viel tiefere und das hat alles auch einen Grund, dass das am Anfang so ist, wie es ist. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Das sind so viele spannende Charaktere. Ich habe mich wirklich dann angefangen, sogar ein bisschen für die League of Legends Lore zu interessieren.
Ja, die ist auch ziemlich, ziemlich cool.
Und das ist diese Welt, die da aufgemacht wird. Ich war wirklich begeistert. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das empfohlen hast. Und ich habe es dann direkt bereut, auch dass ich habe dann gedacht, du hast mir ja den Titel geschickt, Arcane und das Spielejahr 2022, der Titel für unsere letzte Podcast-Episode. Und ich habe dann gedacht, na gut, wir haben aber mehr über das Spielejahr 2022 geredet und habe es dann umgedreht und habe auch nochmal gesagt, die League of Legends-Serie, weil ich gedacht habe, ach, weiß doch keiner, was Arcane ist. Und jetzt denke ich so, Mann, das hätte eigentlich doch den ersten Platz im Titel verdient. Jetzt weiß ich, warum.
Suchmaschinenoptimierung!
Ja, Johannes, Suchmaschinenoptimierung, unser Podcast, als ob. Okay, schreibt mal eine Mail an mail@vollverpixelt.de, ob ihr uns über eine Suchmaschine gefunden habt. Oder ob ihr einfach. Ja, nee, würde uns wirklich interessieren. Wie habt ihr unseren Podcast gefunden? Schreibt das gerne mal an mail@vollverpixelt.de, einfach mal ein Wort, bam, und.
Wahrscheinlich viel über Mundpropaganda.
Vermutlich viel über Mundpropaganda.
Wir machen auch gerne Werbung, wenn wir irgendwelche Leute treffen, die ziemlich cool sind und wo wir dann auch merken,
die
hören Podcasts, die stehen auf Gaming. Ich habe einen Gaming-Podcast mit einem Kumpel zusammen. Willst du den nicht vielleicht mal hören?
Ja, also natürlich, also wenn wir euch angeworben haben über Mundpropaganda, ne, und ihr das jetzt gerade hört.
Seid gegrüßt.
Dann seid ihr offensichtlich sehr cool.
Ja, definitiv. Definitiv.
Ja, aber und vielen Dank
fürs Zuhören. Arcane ist auch cool. Ich liebe auch den super. Artstyle.
Ja, ja. Viele mögen so dieses 3D-Anime-Zeug nicht, aber das
ist
wirklich.
Ist ja nicht Anime, es ist halt so ein bisschen, weil so, aber eigentlich nicht ist.
Ja, es ist was sehr Eigenes und es ist sehr schön gemacht. Auf es jeden Fall. Es ist
wundervoll.
Also wirklich.
Einfach, um nochmal auf diese Geschichte.
Hast du einen Lieblingscharakter? Darf ich fragen?
Boah. Also, von der Charakterentwicklung
jetzt
her.
Jetzt Achtung, schwierig. Ein bisschen Spoiler.
Naja, gut, ich sag ja nicht, was die Leute machen.
Ja, das stimmt.
Ich sag ja nur, dass die Leute in der Serie existieren.
Okay, das stimmt.
Und das sieht man ja auch schon in den Trailern. Also, ich finde die Story von Jace ziemlich cool.
Mhm.
Und von Caitlyn. Obwohl Vi und eigentlich sind alles interessante Charaktere.
Sind alle
Vi
interessant.
und Jinx und Heimerdinger auch und Echo eigentlich auch, aber bei Jace muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Charakterentwicklung cool, aber der macht dann irgendwann so einen Turn, wo ich mir denke, warum machst du das? Warum machst du das? Aber
ja,
Victor sehe ich auch als sehr interessanten Charakter, wunderbar. Nochmal kurz, um drauf einzugehen, warum es da um die Kinder geht. Also es ist quasi die ersten ein, zwei Episoden, wird das quasi gemacht, um die Background-Story von den Charakteren so ein bisschen zu erklären, warum sie so handeln, wie sie handeln. Das heißt, es gibt dann einen Zeitsprung, wo dann alle erwachsen sind. Also es geht.
Origin-Stories sind nice. Und ich dachte am Anfang nicht, dass es eine ist. Ich dachte, das ist die Serie. Aber das ist alles, das hat alles Hintergrund. Mein Favorite-Character übrigens um Längen, Jinx. Definitiv. Ja. Das ist auch so gut immer visuell umgesetzt, wie sie sich fühlt. Und ich habe selten so gut auch so diese Art von psychischen Problemen so gut visuell und in Storytelling, aus Storytelling-Sicht einfach dargelegt gesehen.
Ja, ich glaube, diesen Zwiespalt.
Ja,
diese.
Aber das ist sehr
ich finde auch wie heißt der Bösewicht, der mit dem orangenen Auge.
Ja, mir fällt
sein Name gerade nicht ein. Der ist unfassbar cool geschrieben.
Yes.
Auch von der Background-Story her, du merkst halt wirklich, der hat einen Charakter, der ist nicht einfach nur böse, weil er böse ist.
Silco,
genau.
Ja.
Der ist nicht böse, weil er böse ist, der hat halt eine Story, der hat Tiefgang.
Wie eigentlich alle Charaktere.
Ja, aber würde ich vergleichen mit Vaas zum Beispiel aus Far Cry 3, der ja auch unfassbar gut geschrieben war, wo du dann einfach dir so gedacht hast, wo du klebst halt einfach an der Mattscheibe und denkst dir so, ja, ich will mehr davon sehen. Erzählt mir mehr von dem Bösewicht. Lass ihn einfach sprechen. Lass ihn einfach reden.
Genau, aber das Gefühl hatte ich halt bei fast jedem Charakter in der Serie. Ich habe immer gedacht, oh cool, ja, gib mir noch ein bisschen mehr. Gib mir mehr. Ich wollte fast von jedem Charakter einfach immer mehr sehen. Und dann sind wir zu einem anderen und dann definitiv. Ist es schon wieder so ein bisschen, oh nee, von dem will ich jetzt aber auch mehr. Nee, jetzt kannst du nicht wieder zu dem springen. Ja doch, eigentlich ist der auch cool.
Und was die Serie auch sehr gut macht, ist, finde ich, wenn ein Charakter eine Entscheidung trifft, die du persönlich als unlogisch erachtest, denkst du nicht, warum bist du so dumm? Weil du halt wirklich das Gefühl hast, der Charakter hat schon seine Beweggründe, du weißt, dass er jetzt einen Fehler macht, aber du weißt, warum er diesen Fehler macht. Es ist super gut.
Das ist halt das, was die Serie sehr gut kann. Sie kann sehr gut die Charaktere so darstellen, dass man sie versteht. Dass man wirklich einfach, also die Charaktere haben wirklich Tiefe und man sieht diese Tiefe, man merkt sie. Und es ist wirklich unheimlich gut gemacht. Und sehr, wie gesagt, die visuelle Repräsentation auch von diesen ganzen Dingen, die da passiert und von den Kämpfen ist auch ganz toll.
Und die Mucke
natürlich. Die Mucke auch. Natürlich, die Musik ist auch ganz toll.
Also zwischendrin ist zum Beispiel eine so eine Musikmontage, wo zwei Charaktere sich einfach so ein Standoff, so ein Duell liefern, was mega geil zusammengeschnitten ist.
Ja.
Mit richtig geiler Musik drunter.
Ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
Unfassbar cool. Ja.
So, und was ist deine Empfehlung heute?
Ich habe eine besonders interessante Empfehlung heute.
Okay, das ist jetzt aber...
Ja, okay. Also interessant, weil es ist mal was anderes. Denn, wie Felix schon ein paar Mal gesagt hat, oder ich auch, wir hatten Prüfungsphase. Und wir haben am Montag, also am 31.01. eine Klausur geschrieben, die hieß Computergrafik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Themenbereich super interessant. Es ging viel darum, ja, wie die technischen Hintergründe sind, wie bei Texturierung, bei 3D-Animation, bei Licht und so weiter und so fort, wie das Ganze umgesetzt wird. Und im Zuge dieses Lernprozesses für die Klausur haben wir einen YouTube-Kanal gefunden, der heißt No Cap Gaming, der so Themen aufgreift, wie zum Beispiel, was ist ein Voxel, ein volumetrischer Pixel, und erklärt das dann richtig schön aufgeschlüsselt, interessant und auch mit viel Humor. Wo du auch vorhin so gesagt hast, dein Monkey Brain
wird
getriggert, so diesen Gag bringt er halt auch in dem einen Video, so dieses this is the things that make my monkey brain go man lernt was, es hat Unterhaltungswert, es ist richtig gut aufgearbeitet, auch von dem Storytelling mäßig, also er erzählt keine Story, aber so du hast einen roten Faden durch das Video, ja, durch, es ist sehr, sehr interessant, also No Cap Gaming, wenn ihr so ein bisschen wissen wollt, wie Computergrafik funktioniert, guckt euch das auf jeden Fall an.
Jetzt haben wir gar keine Spiele empfohlen, Johannes, was ist aus unserem Gaming-Podcast geworden?
Es hat NFTs, beides Gaming-Bezug,
Serien, ja, YouTube, ja, aber es ist so... Du sagst ja immer, wir haben blassrosa Faden. Ich sag, wir haben einen knallroten Faden und wir weichen immer davon ab. Ja, da waren wir schon immer ein bisschen komplett unterschiedliche Ansicht. Aber inzwischen ist es so, ich fühle mich wie in der Gaming-Wattewolke und ich komme nicht mehr zurecht. So, ja. Wo ist das Gaming? Sind wir drin? Ja, irgendwie schon, aber ich weiß auch nicht so genau.
Das ist wie in diesen Filmen, wo dann irgend so ein Detektiv einen Mörder jagt und dann hat er so eine Wand, wo einfach 10.000 verschiedene rote Fäden quer durcheinander gespannt sind. So ist unser Podcast.
Siehst du, und schon wieder benutzt du ein anderes... Wie nennt man das?
Muss man
Metapher, eine andere Metapher?
Darüber haben wir heute gesprochen. Kurz über Spiele, die wir gespielt haben. Danach ging es um Gaming-Hardware, danach viel über NFTs, ja, danach über irgendwelche Updates, danach über eine Serie und danach über technische Hintergründe von Animationen. Also es ist wirklich heute, es hat alles Gaming-Bezug, aber es geht wenig um Videospiele in der heutigen Folge.
Aber ich denke, auf eins können wir uns einigen. Wir lieben es.
Wir lieben es. Es ist wunderbar. Es ist ein wunderschöner Themen... Ein Themeneintopf?
Du sagst immer Strauß, aber Eintopf finde ich auch gut. Mm.
Ja, es ist halt alles Mögliche.
So eine schöne Themenschlackenpampe.
So eine schlotzige Suppe, so eine
schmierige Soße.
Themenauflauf. Wir brauchen mehr Kochvergleiche.
Brauchen wir wirklich?
Ja.
Brauchen wir nicht mehr Gaming-Vergleiche?
Felix, du hast mit mir schon genug Schiffbruchfolgen aufgenommen, um zu wissen, dass ich es schaffe, jedes Thema in irgendeine Richtung zu biegen, dass wir dann bei Essen rauskommen.
Ja, das ist mir durchaus schon aufgefallen, Johannes. Du bist unersättlich.
Ich bin satt.
Bist satt?
Ja.
Bin auch ziemlich satt.
Ich habe Lapskaus gegessen vor der Aufnahme.
Ich habe Tofu-Pfanne gegessen.
Nice.
Ich nenne es so, aber eigentlich war es nur... Ich weiß nicht genau, was es war. Alles, was ich mache, wird Pampe. Es war Pampe. Okay, es wird Tofu-Pampe.
Ich hab's wieder geschafft. Gaming-Podcast und wir haben über Essen gesprochen. Yes!
Ja. Okay, du hast es geschafft, Johannes. Du hast es geschafft.
Gotcha! Ja, in diesem Sinne, war schön, dass ihr wieder dabei wart. Auch wenn es heute mal etwas bunter zuging.
Wir sind immer bunt für euch unterwegs in der Welt des Gamings, die ja auch sehr bunt ist, ja, dementsprechend.
Definitiv. Und unser Logo ist auch sehr bunt.
Unser Logo ist alles. Siehst du, deswegen, Johannes, so schließt sich der Kreis.
Ja, definitiv.
Wir haben keine gerade rote Linie oder rosa Linie oder so. Wir haben einen Kreis.
Und der ist bunt.
Und der ist bunt.
In diesem Sinne, auf Wiederhören.
Und bis bald.